Finnmann hat JP eben bei der Lesung angemerkt, die Freude, wenn man einen Schatz findet, das hat er richtig gut betont. Und da klingt so richtig das mit, was eigentlich den Glauben ausmachen sollte. Es kann nicht sein, dass wir einfach nur trübsinnig da sitzen und einfach hier uns das auf uns niederrieseln lassen, Gottes Wort und Gebet, sondern da steckt wirklich Freude drin. Aber die muss man manchmal suchen. Deswegen macht das Herr Kaufmann. Der sucht und guckt nach guten Perlen und dann findet er sie. Wenn man kein Interesse hat und die Welt hat manchmal überhaupt kein Interesse daran, nach Jesus zu fragen oder nach Gott, weil überhaupt keine Bedürfnisse da sind. Wenn es uns gut geht, fragen wir nicht nach Gott. Aber wenn Sie und wenn du das wirklich erleben wollen, dann auf die Suche machen. Wie der Kaufmann. Wie der, der den Schatz im Acker findet und alles dann gibt. Und deswegen ist der Predigtext für heute aus Philipper 3 einfach so klasse, weil Paulus nochmal ganz kurz zusammenfasst, wie er diesen Schatz gefunden hat. Diese kostbare Perle. Ihr habt aufgepasst. Auch das hat JP, also dickes Lob an JP heute, super betont. Er sagt dann, ich habe den Schatz gefunden, Jesus Christus. Alles andere ist Dreck. Habt ihr das gehört? Da steht im Griechischen, steht da Skuballa. Und ich kann euch mal vorlesen, ohne das Wort in den Mund zu nehmen, was Skuballa alles so heißt. Guck mal, irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Also Skuballa heißt Mist, Dreck, Kot, Hundehaufen, Abfall, all das, was wir nicht mögen. Und ihr wisst, was da eigentlich für ein deutsches Wort stehen müsste. Schlimmer als Dreck. Und Paulus verwendet das so krass, damit alle aufhorchen. Wenn er sagt, alles andere, was ich in meinem Leben erlebt habe, ist Dreck. Aber Jesus Christus ist die Krönung, die Herrlichkeit, die Freude. Dann sollte uns das ins Nachdenken bringen. Und das wollte er den Menschen mitteilen, die den Philipperbrief lesen. Und das sind wir heute. Saulus hatte sich ja ein Leben aufgebaut. Also wer es nicht weiß, Paulus hieß vorher Saulus. Und es führte irgendwann zu einer krassen Veränderung in seinem Leben, dass er seinen Namen umbenannte, den ersten Buchstaben tauschte. Aufgewachsen in Tarsus, heute Türkei, und er arbeitete sich hoch, war sich nicht zu fein für Handarbeit, lernte Zeltmacher, ging dann zur Schule in Jerusalem bei dem angesehenen Lehrer Gamaliel und wurde Pharisäer. Die Pharisäer, die so verhasst sind im Neuen Testament, die Jesus immer wieder anspricht, zur Umkehr fordert, auffordert. Und er gehörte bereits zur Elite der Juden. Hatte sich bereits Freund und Feind gemacht, hatte einen großen Namen in der ganzen Gegend und war voller Glaubensüberzeugung, voller Eifer für Gott. Und er dachte, er macht das Richtige. Und wie das so ist, wenn man dann nochmal eine Stufe höher steigen will, muss man die Drecksarbeit erledigen. Und das tat er. Und er hatte Freude daran, die Christen zu verfolgen. Zu Lebzeiten hat er Jesus Christus gar nicht kennengelernt, ist ihm nie begegnet. Aber als Jesus dann gekreuzigt wurde und immer wieder kleine Gemeinden entstanden in der ganzen Gegend, da kochte in ihm die Wut hoch und sagte, die mache ich fertig. Er hat versucht, die, die falsch glauben, nach seiner Überzeugung auszumerzen, auszurotten. Und darin war er richtig gut. Sein Name Saulus sorgte bei den Gemeinden für Angst und Zittern. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Vorne würden bei uns jetzt so ein paar Türsteher stehen und sagen, wenn Paulus kommt, rennen wir alle weg, weil er kam immer gleich mit so einer Schlägerschar und mit Leuten, die einen verhaftet hatte, weil wir hier den Namen Jesus feiern würden. Und die hatten Angst, richtig Angst vor diesem Namen. Doch dann begegnete ihm Jesus als Auferstandener und fragte ihn, warum verfolgst du mich? Was soll das hier? Und er kam ganz offensichtlich ins Nachdenken und merkte, und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal im Leben gehabt habt, so ein Gefühl, ich lag mit allem falsch. Ich lag komplett daneben, woran ich geglaubt habe, was ich bisher gelebt habe, sogar was ich getan habe. Vor ein paar Wochen habe ich alle, die verfolgt, die an Jesus glauben, und heute steht er vor mir. Und dann dieser eine Satz, den ihr vielleicht und hoffentlich schon im Leben erkannt habt, dass Paulus sagte, den gibt es ja wirklich. Jesus Christus lebt ja wirklich. Der, der am Kreuz gestorben ist, ist wirklich auferstanden. Und ich hoffe, euch ist das schon mal aufgegangen. Wie wenn einem Schuppen von den Augen fallen. Der lebt ja wirklich. Was habe ich die vorherige Zeit in meinem Leben eigentlich geglaubt, gedacht? War ich denn blöd? War ich denn blind? Hatte ich denn Scheuklappen vor meinen Augen, dass ich das nicht sehen konnte? Und er erkennt es. Jesus gibt es ja wirklich. Und dann krempelt er sein Leben 180 Grad um. Es ist vielen bekannt, aber es ist immer wieder erstaunlich, was er für eine Kehrtwendung hingelegt hat. 180 Grad Wendung. Deswegen das Sprichwort vom Saulus zum Paulus. Der ändert sich einfach und dann fasst er das, was er erlebt hat in seinem Leben, in den ersten Versen unseres Predigtextes zusammen und schreibt, aber was mir Gewinn war, der Ruhm, die Anerkennung, Karriere, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Das tat mir nicht gut. Eitelkeit, Arroganz, Hochnäsigkeit, ich liege richtig und alle anderen liegen falsch und die mache ich fertig. Ja, ich erachtete es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Also auf Deutsch gesagt, als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich gemerkt, alles andere hat mir geschadet, war nicht gut für mich. Um seinetwillen, um Jesu willen, ist mir das alles, sein Ruhm, seine Eitelkeit, seine Karriere zum Schaden geworden und ich erachte es für Dreck und Schlimmeres, auf das ich Christus gewinne und ihn und in ihm gefunden werde. Wir wissen es, vielleicht nicht jeder von uns, der heute hier ist oder vor dem Bildschirm ist, in Jesus zu sein, ist das Wichtigste in dieser Welt. Wer in Jesus ist, wer an ihn glaubt und einfach Ja sagt zu ihm, mehr ist es nicht, in den zieht Jesus ein. Im Johannes-Evangelium sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm. Ja, der wird viel Frucht bringen, der wird leben. Und darauf spielt Paulus sie an. Das ist anders als alle anderen Religionen. Jesus möchte in unser Herz einziehen, in unser Leben. Er möchte nicht, dass wir für Jesus leben, sondern mit ihm. Welchen Stellenwert hat Jesus in deinem Leben? Ist er nur am Rand oder ist er in der Mitte deines Lebens? Spielt er eine große Rolle oder nur eine kleine? Spielt er nur eine Rolle am Sonntag oder auch in deinem Alltag? Wenn Jesus in dir lebt, dann ist er der Mittelpunkt deines Lebens. Wenn er nur einmal in der Woche vorkommt, am Sonntag, dann ist er nur Teil deiner Woche, aber nicht deines Lebens. Und Jesus will mehr, der möchte eben wirklich Teil deines Lebens sein, er möchte mit dir leben. Und davon profitierst du, darum kannst du nur gewinnen. Und deswegen das kräftige Schimpfwort von Paulus. Alles andere ist Dreck, weil darin kein Leben ist. Wir bilden uns das ja ein. Wir irren umher wie Schafe in dieser Welt und jeder ist davon überzeugt, dass sein Weg der richtige ist. Bis dann irgendetwas passiert und man merkt, das geht so nicht. Manchmal kommt einem das Leben sinnlos und leer vor. Immer wieder das Gleiche. Das Kirchenjahr fängt von vorne an, wieder das neue Jahr, wieder Weihnachten, wieder Ostern. Im Buch Prediger im Alten Testament steht, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeit, alles ist Nichtigkeit. Alles ist sinnlos, sagt er. Da hört man totale Verzweiflung aus. Was soll ich denn noch hier? Das Leben macht keinen Spaß, keine Freude mehr. Es macht keinen Sinn. Was mache ich noch hier? Und dann sagt Paulus, wem es so geht, wer keinen Sinn sieht im Leben, wer verzweifelt und hoffnungslos ist, finde diese Hoffnung in Jesus Christus. Er ist die Perle, er ist der Schatz in deinem Leben. Und wenn man Jesus Christus in sich hat, ratet mal, da kann man richtig leben. Wer durch Jesus Christus seinen Vater kennenlernt, den Schöpfer kennenlernt, der kann die Schöpfung erst richtig genießen. Wir irren ja umher, Urlaub. Der eine in der Karibik, der andere USA, Kanada oder der andere bleibt hier, fährt in den Harz, macht Ausflüge. Wir denken, das ist das Leben. Geld machen, Urlaub machen, wieder von vorne, schlafen, essen und wieder von vorne, jeden Tag. Aber die Bibel sagt, es gibt mehr, lass dir das nicht entgehen. Leg ein anderes Fundament als das, was Menschen uns sagen. Bau nicht auf das, was Paulus gemacht hat. Ausbildung, Karriere, aufsteigen, gutes Ansehen oder vielleicht auch gefürchtet werden, wie bei Paulus. Das Konto voll, einigermaßen schönes Haus, schönes Auto oder eine Wohnung und dann bin ich zufrieden. Alles Dreck. Alles Dreck, sagt Paulus. Das kann er doch nicht sagen, oder? Ich liebe doch mein Auto, meine Wohnung und mein Haus und meine Arbeitsstelle, meine Familie. Und dann sagt er dieses freche Wort. Aus der Tiefe seines Herzens. Alles Dreck. Das ist Schaden, das verblendet mich, das lässt mich nicht den Sinn des Lebens erkennen. Und das ist Jesus. Und wer Jesus in sich hat, für den wird der Dreck zum Geschenk, zur Schönheit. Der kann ganz anders leben. Man nimmt die Brille ab, wer schon mal eine Sonnenbrille aufgehabt, der denkt, Mann, wird schon dunkel oder was? Wird schon wieder Nacht? Und man nimmt die ab und merkt auf einmal, hey, es ist ja schön. Ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Es ist noch Tag. Und so ist das, wenn man Jesus in sein Leben lässt. Dann nimmt man die Scheuklappen ab, die Brille ab und man erkennt, wie schön das Leben ist. Und dass Menschen Geschenke sind in meinem Leben. Dass diese Welt ein Geschenk ist, das wir bewahren sollen. Gott öffnet uns die Augen durch Jesus Christus. Und Paulus sagt ganz klar, nun durch ihn. Was mache ich dann, wenn das Kartenhaus zusammenstürzt, wenn ich merke, ich war auf dem falschen Weg, habe auf den falschen Menschen gesetzt, bin gescheitert, das Kartenhaus zusammengebrochen, ich gucke auf das zusammengestürzte Haus meines Lebens. Dann sagt Paulus einfach, bau dir einen neuen Grund mit dem Fundament Jesus Christus. Im 1. Korinther Kapitel 3 schreibt er, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichtes wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Hört sich ein bisschen angstmäßig an, so scary, ne? Aber egal. Stell dich doch mal vor, ihr glaubt an Jesus Christus, ihr baut euer Leben ab jetzt noch mal intensiver auf seinen Glauben auf und baut, und wir Christen bauen auf falsche Sachen auf diesem Fundament. Was soll dann das Feuer schon anrichten? Dann brennt halt der ganze Mist nieder, den wir im Leben angehäuft haben, aber am Ende bleibt das Fundament stehen. Als Christ bleibt am Ende immer das Fundament Jesus Christus stehen und ich brauche vor nichts Angst zu haben. Ob ich alles richtig gemacht habe im Leben, ob ich immer Ja gesagt habe, wenn Gott mich haben wollte, habe ich nicht wahrscheinlich. Und manchmal kam wieder Sünde in mein Leben. Wenn all der ganze Mist abbrennt und sollte alles verbrennen, was ich auf diesem Fundament aufgebaut habe, bleibt am Ende Jesus Christus übrig. Und das reicht. Ihr kennt mich ja. Das wiederhole ich immer wieder gerne, weil das entscheidend ist. So wie Paulus. Letztendlich geht es bei ihm auch immer nur um diese eine Sache. Bei Jesus Christus findet ihr den Schatz, die Perle, die kostbare, das Leben, die Vergebung. Paulus schreibt in Vers 10 und 11, In Jesus möchte ich erkennen, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. In der Kraft der Auferstehung. Wenn du daran glaubst, dass Jesus auferstanden ist und einmal diese kritischen Gedanken, die man gleichzeitig hat, weglässt, ne? Kann es denn wirklich sein, Leben nach dem Tod? Einfach mal naiv fallen lassen in den Gedanken, nach dem Tod kommt das Leben, wenn ich an Jesus Christus glaube. Und dann sagt die Bibel, da steckt Kraft da drin. Das ist der Hinweis von der Bibel. Lasst euch da nicht hingehen. Ich habe neulich in den Gedanken zum Tag mal gesagt, in meinen kleinen Videos, die ich reinsetze, wer das Vaterunser nicht beten will, der ist ohne Verstand. Wieso? Weil das kommt von Jesus. Das habe ich gesagt, weil einige Freikirchen sagen, wir beten das Vaterunser nicht, weil es ist katholisch. Und das nehmen wir nicht in den Mund. Und da habe ich gesagt, diese Gemeinden sind ohne Verstand. Auf Deutsch gesagt dumm. Wieso? Weil es von Jesus Christus kommt. Wer nicht an die Auferstehung glaubt, so schwierig das auch sein mag, am Ende bist du dumm. Weil Paulus sagt es, da steckt Kraft drin. Im Vaterunser steckt Kraft drin, weil es die Worte Jesu sind, Gottes Sohn. Im Abendmahl steckt Kraft drin, in der Taufe steckt Kraft drin, im Gottesdienstbesuch steckt Kraft drin, im Bibellesen steckt Kraft drin, im Beten steckt Kraft drin. Dumm ist doch der, müssen wir ehrlich zugeben. Ich mache es ja auch nicht, ich habe es auch nicht immer gemacht und vergesse es immer noch. Aber wir sind doch dumm, wenn die Bibel sagt, da steckt Kraft drin und ich entscheide mich sogar bewusst dagegen, das nicht zu nutzen. Wenn du heute Zweifel hast, kann ich verstehen. Auferstehung ist ein schwerer Gedanke. Aber wenn darin Kraft liegt, dann lohnt es sich doch, da dem nachzugehen. Zu sagen, diese Kraft will ich haben. Ich möchte nicht irgendwie eingeklemmt zu Hause sitzen, dass die Angst groß wird vom Sterben. Ich will diese Kraft, die nur Jesus Christus geben kann, weil er der Einzige ist, der den Tod besiegt hat. Und wo Gott sagt, wer Jesus in sich hat, dem wird es genauso gehen. Gott sieht das, was ich in mir habe. Ihr kennt den Vers ja, Gott sieht in mein Herz. Und das heißt, ich kann keine äußere Fassade aufbauen, so fromm und heilig tun. Wenn Jesus nicht da drin ist, dann tut sich gar nichts. Dann sieht Gott in dein Herz und sagt, da ist doch nichts. Alles nur frommes Gelaber. Gott sieht in unser Herz. Und wenn Jesus da drin ist, behandelt uns Gott so, wie er Jesus behandelt. Nämlich gut, dann sieht Gott nur noch Jesus. Nicht deine Sünden, deine Fehler, sondern er schaut auf dich von oben, sieht einen grünen Punkt und sagt, jawohl. Der hat Jesus im Herzen, der ist gerettet. Wer Jesus nicht im Herzen hat, da sieht Gott immer noch einen roten Punkt. Und Gott versucht ein Leben lang, dass jeder von uns Menschen diesen Augenblick hat. Man nennt das Damaskus-Erlebnis, weil das auf dem Weg von Damaskus war, das Paulus erkannt hat, Saulus erkannt hat. Er lebt ja wirklich. Und Gott möchte bei jedem von uns, dass wir alle diesen Moment haben. Und er sagt, wie konnte ich nur so blind sein und das nicht sehen? Ich weiß, vielen von euch geht das genauso. Mir geht das genauso. Wie konnte ich das vorher nicht erkennen? Und dann in großer Dankbarkeit sagen, Gott, danke, dass du mich das hast erkennen lassen. Denn es ist ja passiv, dass ich in Jesus gefunden werde. Das ist das, was Gott machen kann. Das können wir nicht machen, aber Gott kann. Also ist er auch der Ansprechpartner, wenn ich das haben will, wenn ich diese Kraft der Auferstehung haben will, damit ich da hinkomme. Das ist der erste Schritt, das Fundament legen. Ohne dem Fundament brennt dein Haus ab und dann bist du auf dem Nichts. Mit Fundament, was auch immer passiert, das Fundament bleibt, weil du es nicht gelegt hast, sondern Gott selbst. Und darauf kannst du dein Leben aufbauen, um mit Gott leben, in Jesus sein und er in dir. Und das macht das Leben lebenswerter. Zwei junge Männer, ist ja gerade Urlaubszeit, noch so halb am Ausklingen, steigen in ein Flugzeug und fliegen gemeinsam irgendwo nach Mallorca oder Ibiza oder die Karibik. Und wie das so ist, erstmal alles schön, anschnallen bitte. Und die beiden sitzen nebeneinander und der Flieger hebt ab und es wird serviert. Und auf einmal kommt die Durchsage vom Kapitän, schnallen Sie sich bitte an. Turbulenzen kommen, die werden ziemlich heftig. Schnallt euch an, Service wird eingestellt und wie der Captain es gesagt hat, passiert das auch, und zwar richtig heftig, so dass man, wer das schon mal erlebt hat, der weiß, so die ersten Frauen oder manche Männer auch, die fangen an zu schreien, leichte Schreie. Und der eine von den jungen Männern, der war auch richtig nervös und auch so ein paar kleine Schreier und Juchzer waren zu hören, weil die wirklich ab und zu mal 2 Meter runterfiel, die Maschine, und wieder hoch. Und es schüttelte und es donnerte und alles war schlimm. Der andere aber daneben, der andere junge Mann, der blieb ganz ruhig. Fast so, dass man das Gefühl hatte, der schläft gleich ein. So entspannt war der. Turbulenzen gehen vorbei, alles ist gut, die landen beim Zielort. Und dann kommt der Mann, der ganz nervös war, nicht drumherum, den anderen zu fragen, sag mal, hast du keine Angst gehabt? Ich hatte Lebensangst, dass wir abstürzen und dass was Schlimmes passiert. Wieso konntest du nur so ruhig bleiben? Sag er nur, kein Problem. Der Pilot ist mein Vater. Will sagen, wenn wir Gott im Leben kennenlernen, immer mehr, dann mag das Leben drauf und runter gehen. Und es passieren schlimme Dinge. Man wird krank und man verliert liebe Menschen, die einem lieb und teuer sind. Aber wenn ich weiß, dass Gott in Control ist, am Steuer sitzt, dann brauche ich keine Angst haben. Dann kann ich ganz beruhigt sein, weil ich kann nichts machen. Aber Gott schon. Das ist ja das Ding beim Fliegen. Ne? Ich kann nicht eingreifen, ich kann nicht auf die Bremse treten, ich kann nicht rechts ranfahren oder links. Ich muss dem vertrauen, der da vorne fliegt. Und im Leben ist das Gott. Und versteht ihr, dann macht das Leben viel mehr Freude. Man kann sich beim Piloten beschweren, bei Gott beschweren. Man kann ihn fragen, ob man nicht das und jenes machen kann. Wenn ich den gar nicht kenne, habe ich gar keine Wahl. Deswegen ist die Aufgabe auch hier im Gottesdienst, Gott näher kennenzulernen. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zu ihm, dürfen ihn Vater nennen, sogar Papa, und können ihn kennenlernen. Das ganze Buch, die Bibel, ist im Grunde genommen eine Kennenlerngeschichte. Wie habt ihr denn eure Eltern kennengelernt? Ihr seid da reingewachsen, ihr seid da reingeboren worden. Und dann habt ihr eure Eltern kennengelernt. Kennt die Macken, habt vielleicht manches Schlechte erlebt, manches Schöne. Aber weil ihr immer zusammen wart, kennt man sich in der Familie wie in der Westentasche. Mit Gott ist das genauso. Durch die Taufe, durch unser Ja zu Jesus, werden wir da hineingeboren. Und dann war es das nicht. Also das Fundament ist nicht das Einzige, was Gott möchte. Dann können wir Gott kennenlernen. Weil dann werden wir, umso mehr wir Gott kennenlernen, umso mehr ruhiger werden wir im Leben. Deswegen seid neugierig, auch auf den Gottesdienst, und mistet aus, hat die Bibel genannt, das große Ausmisten. Mistet aus, was euch im Weg steht und Dreck ist, was in eurem Leben nicht gut ist, euch verblendet. Wenn man unbedingt Karriere machen will, hat man keine Zeit, über Gott nachzudenken. Ordnet eure Prioritäten. Mist gehört dahin, Dreck gehört dahin, wo er hingehört. Und die kostbare Perle, Gott, Jesus Christus, gehören dahin, wo sie hingehören. An erste Stelle. Und das tut nicht weh, das klingt immer so oberfromm, Jesus an erste Stelle. Das heißt nur, ich lebe mit Jesus, er ist das Zentrum meines Lebens, und dann gehe ich in dieser Welt umher und habe ein Ziel. Ich habe ein Ziel, von dem Paulus eben ausspricht und sagt, das Ziel meines Lebens habe ich im Blick, das will ich ergreifen. Ich lese nochmal zum Abschluss Vers 13 und 14 vor. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Ist also bescheiden geworden durch dieses Erlebnis. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Vergangenheit zählt nicht mehr. Sünden sind vergeben. Dass er Christen verfolgt hat, die Erlaubnis gegeben hat, dass Stephanus gesteinigt werden darf. Alles vergessen. Er lebt nicht in der Vergangenheit und suhlt sich da drin. Er will nach vorne schauen. Er will Gott kennenlernen, den richtigen Gott. Er will es jetzt richtig machen. Schonungslos ausgemistet in der Vergangenheit, um nach vorne zu schauen. Und dann Vers 14, und jage dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus nach. Und wer gejagt hat, einige in der Gemeinde sind ja Jäger, der weiß, jagen ist anstrengend. Selbst wenn man mal eine ganze Nacht irgendwo im Busch hockt und wartet, dass sie was tut, man ist immer aufmerksam. Jedes Knacken, jede Bewegung hat man im Blick. Und deswegen nimmt er das Wort hier. Glauben an Jesus ist jagen, nachjagen, aktiv sein, damit ich Gott immer mehr kennenlerne und vorbereitet bin auf Turbulenzen und Schwierigkeiten im Leben. Und deswegen legt uns das Paulus heute ans Herz. Seht mich an, ich bin gescheitert im Leben. Und was habe ich daraus gemacht? Ich habe was Neues gebaut. In Jesus Christus und nicht ohne ihn mehr. Und es ist was geworden. Aus diesem fiesen, miesen Drecksack Saulus ist einer der größten Missionare geworden. Das heißt, du hast keine Ausreden, egal was du gemacht hast, Schlimmes in deinem Leben. Niemand kann sagen, wenn man Saulus kennt, ach, Gott mag mich überhaupt nicht, mit mir kann er nichts anfangen, ich habe zu viel Mist gebaut in meinem Leben. Sag ich, und guck dir Saulus an, den hat er benutzt und es war einer der größten Missionare überhaupt. Und dann kann er auch was aus dir machen. Egal wie deine Vergangenheit ist, Gott möchte die Zukunft geben. Amen.